Nachgefragt. Herzlich willkommen, Iris Fleischhauer. 24 Jahre Lehrertätigkeit in Coburg, jetzt freischaffende Schriftstellerin. Wie macht man das?
Ja, 24 Jahre in Coburg. Ich muss dazu sagen, ich arbeite nicht nur als freie Schriftstellerin, sondern ich arbeite auch wenige Stunden noch in einer Schule, weil ich mir einfach diesen Luxus gönnen möchte, nicht fürs Geld arbeiten zu müssen, nicht fürs Geld schreiben zu müssen. Also mir ist es ganz wichtig, schreiben zu können, was ich will und wann ich will und wie ich will und warum ich will und vor allen Dingen nicht damit meinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Und das geht gut.
Was ja auch ziemlich schwierig ist, also ein Lebensunterhalt von Büchern.
Richtig.
Ne, davon zu leben. Sie haben unterschiedliche Bücher gemacht. Welche sind geeignet für Kinder und Jugendliche?
Es hängt vom Alter ab. Also für ältere Schüler würde ich auf jeden Fall auch das Ilmbuch empfehlen, einfach aus dem Grund, weil es mir wichtig war, auch so kritische Ansätze zur Gegenwart und Vergangenheit dort mit unterzubringen. Und ich würde mich freuen, wenn Schüler diese Gedanken aufnehmen würden. Und ich denke, das wäre ihnen sehr gut möglich. In den früheren Büchern sind auch Geschichten, die eher für jüngere Kinder geeignet sind, die ja wirklich mehr so auf im Grundschulbereich oder im Mittelstufenbereich angesiedelt sind.
Haben Sie Ihren Schülern in der Schule Texte von sich vorgelesen?
Damit hat es eigentlich angefangen. Also die Kindergeschichten, die ich geschrieben habe, waren meistens aus der Situation heraus, dass ich das Bedürfnis hatte, das muss ich Ihnen jetzt aufschreiben. Da habe ich irgendwas erlebt, was im Sozialen entstanden ist. Und ich dachte, das ist so genial, daraus muss ich eine Geschichte machen, damit sie vielleicht irgendetwas verstehen. So etwas Moralisches, Erzieherisches. Oder auch im Biologiebereich über Pflanzen, Tiere, dass ich sie ihnen näher bringen wollte auf eine andere Art und Weise. Oder für jüngst hatte ich eine Schülerin, die wollte wissen, wie die Erde entstanden ist, wie das Weltall entstanden ist. Und das dann auf 7. oder 6. Klassenniveau runterzubrechen, das war schon auch eine ziemliche Herausforderung. Also durch die Kinder bin ich eigentlich meist zum Schreiben gekommen.
Stichwort Jutta von Sponheim.
Oh, ja. Das war eine Zeit, wo mich so spirituelle Frauen sehr angesprochen haben. Wo ich erkannt habe oder wo mir bewusst geworden ist, nachdem ich meinen Beruf gewechselt habe und den Blick etwas freier schweifen lassen konnte, wie viel mehr es noch gibt als das, was ich bisher kannte und wie bereichernd es sein kann, Menschen kennenzulernen, die vor sehr, sehr vielen Jahren gelebt haben und ein ganz anderes Leben hatten, aber auch ähnliche Ansprüche durchaus an sich hatten.
Also, um das für die Hörer zu erklären, Jutta von Sponheim war die verehrte Lehrerin der Hildegard von Bingen. Und sie beschäftigen sich in dem Buch Lichtblicke mit Geschichten von starken Frauen des Mittelalters. Habe ich das jetzt so richtig wiedergegeben?
Ja, genau. Und da aber genau Geschichten des frühen Mittelalters. Mhm. Die Hildegard von Bingen war da nicht mehr so eine derjenigen, die mich so sehr fasziniert haben. Die war schon wieder zu jung dafür, sondern all die Frauen, die noch eher gelebt haben, die meines Erachtens noch spiritueller und weniger religiös, sage ich jetzt mal, laienhaft gewesen sind.
Welche Fächer unterrichten Sie?
Ich unterrichte nur Deutsch.
Also wenn man Ihre Bibliografie liest, könnte man sagen, Sie könnten auch Geschichte als Schwerpunkt haben.
Naja, gut, ich war 24 Jahre Waldorflehrer und Klassenlehrer. Da habe ich ja alles unterrichtet, bis auf Englisch.
Sie haben auch über den Zweiten Weltkrieg geschrieben.
Ja.
Haben Sie da viel Recherche vorab?
Ja, also angefangen hat es im Grunde damit, dass ich ja an der Ilm entlang nach Hause gelaufen bin und Situationen begegnet bin, oder die ich dann auch gelesen habe, von denen ich keine Ahnung hatte bis dahin. Sachen, über die wir in der Schule nie geredet hatten, über die in der Familie nicht geredet wurde. Und ich halt angefangen habe, mich mit einem Herrn Saukel zum Beispiel zu beschäftigen, mit Buchenwald nach 45 zu beschäftigen, weil ich merkte, das hat auch mit mir biografisch irgendwas zu tun. Und ja, sehr viele Menschen befragt habe, viel recherchiert, gelesen habe, um mir dann auch ein Bild zu verschaffen. Und natürlich bin ich immer auch an die Orte gegangen. Also ich bin hingegangen, habe mir das alles angeguckt, mit den Menschen dort geredet, ja, um mir dann auch eine Meinung bilden zu können darüber.
Sollte man auch weiterhin, zu DDR-Zeiten wurde das ja gemacht, in der 8. Klasse, dass man in die Begegnungsstätte gegangen ist, Buchenwald. Und es gibt heute oft die Meinung, das muss man den Kindern nicht antun. Wie stehen Sie dazu?
Gutes Thema. Also 8. Klasse finde ich zu früh. 8-Klässler haben nicht den notwendigen Ernst. Das geht nicht. Die sind von ihrem Alter nicht in der Lage, das wirklich zu verstehen. Aber ich würde es gut finden, wenn es im, sag mal, 9., 10. Klasse, in der 10. vielleicht gemacht würde, weil es zum einen ein Teil unserer Geschichte ist und weil auch die Gegenwart immer weil die Vergangenheit unsere Gegenwart und die Zukunft bestimmt. Und nur wenn man weiß, was geschehen ist, kann man auch die Zukunft gut meistern. Und darüber muss einfach gesprochen werden, weil diese Fragen, auch gerade die im Buchenwald gestellt werden, momentan auch sehr aktuell sind.
Und wann ist das im Unterricht Thema? In welcher Altersstufe?
Zu spät. Also meines Erachtens, also ich habe es damals in der 10. Klasse, in der letzten Klasse der Realschule, war es im Lehrplan drin, die Gegenwart.
Wann haben Sie Ihre ersten Schreibversuche, die Sie auch publizieren wollten?
Oh, die ich publizieren wollte. Das war wohl, also 2016 habe ich dann, glaube ich, den Mut gehabt zu sagen, okay, ich tue es jetzt. Geschrieben habe ich natürlich schon viel, viel eher, viel länger. Ach, 2016 habe ich dann den Mut gefunden, weil mich auch Freunde eher dann so weit motiviert hatten und gesagt haben, jetzt tu es endlich, jetzt mach es endlich. Und ich habe es getan.
Und dann hatten Sie irgendwann Ihr erstes druckfrisches Exemplar in der Hand.
Genau.
Wie fühlt sich sowas an?
Ja, es war großartig. Ich habe das Gefühl, das ist ewig her, obwohl es ja gerade mal 4 Jahre sind. Als erste war schon besonders. Danach wird es irgendwie normaler.
Möchte man dann nochmal, wenn man das hat und liest, ist dann gedruckt, möchte man dann nochmal die Möglichkeit haben, umzuarbeiten, nachzuarbeiten, zu ergänzen? Oder ist das dann okay, wie es ist?
Also bei dem ersten Buch weiß ich, dass mein Verleger dann irgendwann sagte, so, jetzt reicht's, jetzt drucken wir das, weil ich immer noch, das machen wir noch und könnte man nicht das und gib mir nochmal Zeit. Da war ich ganz unsicher gewesen. Ich bin mir auch sicher und ich weiß auch, dass viele, also wenn ich das Buch mir durchlese, gerade das erste, ich immer wieder rumstreiche für mich und denke, das hast du nicht gut hingekriegt, das könntest du mal noch mal anders machen. Ja, ich glaube, in der zweiten Auflage würde ich einiges anders tun.
Haben Sie ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingstext von Ihren Veröffentlichungen?
Von meinen eigenen Veröffentlichungen? Eigentlich weniger. Es ist so von der Tagesform, von der Jahreszeit abhängig, was ich mag oder was ich gerade nicht mag. Dass ich heute gerade diesen Text mit diesen Regentropfen genommen habe, hatte ich halt lange nicht genommen. Meine Tochter rief mich letztens an und meinte, Mama, bei uns regnet es und ich habe an deine Geschichte gedacht. Und da dachte ich, oh ja. Und da habe ich auch drüber nachgedacht und dachte, stimmt, die war gar nicht so schlecht. Und habe sie rausgesucht und dachte, ja, die könnte ich ja mal nehmen.
Wie stellen Sie sich eine ideale Lesung vor?
Oh, eine ideale Lesung. Ja, es sollte so sein, dass ich relativ nah an den Zuhörern sitzen darf, dass man gut Augenkontakt mit ihnen aufnehmen kann und dass hinterher ein Gespräch stattfinden kann. Das ist für mich eigentlich das Allerbeste. Wenn ich lese, in die Augen der Menschen gucken kann und dann auch schon sehe, wie wirken meine Worte in ihnen und dann hinterher das Gespräch, wo dann ja auch so viele Sachen erzählt werden von den Menschen, die mich dann selbst wieder beeindrucken. Bei einer letzten Lesung zum Beispiel fing eine Frau aus dem Publikum an, ein Gedicht über die Ilm zu rezitieren. Ich war total beeindruckt. Ich hatte es schon mal gehört und wollte es auch in mein Buch aufnehmen, habe es irgendwie vergessen. Und dann plötzlich rezitiert diese Dame diesen alten Goethe-Text über die Ilm. Das fand ich beeindruckend.
Also den Austausch mit dem Publikum.
Ja, Austausch ist das Wichtigste.
Mhm. Wer hat Sie an Lesen und Bücher herangeführt?
Ich hatte zum einen Eltern, die sehr viel gelesen haben, die mir sehr viel vorgelesen haben. Also meine Mutti hat mich so, glaube ich, in die Welt der Märchen eingeführt. Und es wurde jeden Abend gelesen. Es war eigentlich ein Selbstverständnis. Also Bücher gehörten so zum Leben dazu wie das Essen auch. Und dann hatte ich eine Grundschullehrerin und auch eine Realschullehrerin, also eine Lehrerin in Deutsch, die einfach wunderbar gewesen ist, die mich auch zum Schreiben animiert hat und die damals auch sagte, ich soll Kinderbuchautorin werden. Das wusste ich nicht, hat meine Mutti mir irgendwann mal erzählt, dass diese Lehrerin mir das gesagt hat. Und die wollte sogar zu meiner Lesung letztens kommen, aber ist leider an Krebs erkrankt. Und dann ging es nicht mehr.
Das ist sehr, sehr schade. Mit welcher Schriftstellerin oder welchen Schriftsteller der Vergangenheit hätten Sie sich gern für Gespräche oder Diskussionen getroffen? Und warum?
Ich habe in letzter Zeit sehr viel Christa Wolf gelesen, weil ich mich irgendwann für diese Wendezeit sehr interessiert habe. Und dann fand ich es schade, dass sie schon tot gewesen ist. Eva Strittmatter mag ich auch sehr gerne. Ihre Gedichte beeindrucken mich sehr. Und in der Gegenwart ist es die Sigrid Damm, die ich sehr schätze.
Wären Sie Ministerin für Bildung, was würden Sie an einem Gesetz erlassen wollen? Oder welche Gesetze würden Sie gern erlassen wollen?
Oh, ich würde ganz viel ändern. Wenn ich an der Bildung etwas ändern dürfte, würde ich mit dem Lehrplan anfangen. Also ich würde mir wünschen, dass der Lehrplan mehr mit dem Leben zu tun hätte. Dass die Fächer mehr ineinander greifen würden. Dass die Schüler wirklich das Gefühl haben, Schule hat was mit mir und hat was mit dem Leben zu tun. Und ich lerne wirklich für das Leben und nicht, weil es irgendeiner von mir erwartet.
Wie muss Ihr Arbeitsplatz aussehen, damit Sie arbeiten können?
Es muss auf jeden Fall warm sein. Das ist oberstes Gebot. Es sollte eine gute Lichtquelle vorhanden sein. Und ja, ich habe es gerne, wenn ich so in die Weite, in die Natur hinausblicken kann. Das versuche ich mir immer zu ermöglichen. Wald, Wiesen.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto, ja, ich bin davon überzeugt, dass alles irgendwie seinen Sinn hat, dass alles am Ende gut wird und dass, wenn die Menschen etwas wollen, ihnen sehr, sehr viel möglich ist.
Welche gesellschaftlichen Probleme beschäftigen Sie persönlich und warum?
Welche gesellschaftlichen Probleme? Was mich momentan sehr bewegt, ist die Frage des Umweltschutzes. Das ist bei uns immer wieder ein Thema zu Hause. Ich kann einfach wenig verstehen, dass den Menschen so egal ist, was mit unserer Natur passiert, mit unserer Umwelt, weil es ja letztendlich alles auch mit uns persönlich zu tun hat, weil es unser Leben ist und unsere Welt, die wir damit gestalten oder auch vernichten. Was ich ganz schwer nachvollziehen kann, ist, wenn Menschen so desinteressiert sind, wenn ihnen alles so egal ist. Das sind die Sachen. Und mir ist wichtig, dass Menschen und auch Kinder, dass sie sich Wissen aneignen, damit sie die Welt etwas besser machen können.
Und die letzte Frage. Was fällt Ihnen beim Schreiben schwerer, anfangen oder aufhören?
Anfangen oder aufhören? Das ist schwer zu sagen. Ich warte immer erst, wenn wirklich so eine richtige Idee in mir gereift ist, die dann sagt, nun setz dich hin, jetzt musst du, du musst, du musst. Und ich habe meist das Ende habe ich eigentlich schon im Kopf, bevor ich angefangen habe. Also der Anfang.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.